Ich möchte mit euch zu diesem Thema gerne einen Text lesen und einige Gedanken dazu machen, den wir in Johannes Kapitel 2 finden. Wir haben das Johannesevangelium in diesem Vierteljahr miteinander studiert und wir hatten auch diesen Abschnitt, die Hochzeit zu Kana oder Kana, bereits miteinander gelesen. Aber dann hat mich dieser Abschnitt nicht losgelassen und einige Aspekte darin auch so herausgefordert, dass ich das gerne mit euch noch zu diesem Abendmahl auch betrachten möchte. Dazu kam noch, dass wir uns vor etwa 2 Wochen in unserem Bibelkreis am Montag versammelt haben und dass dort auch wir diesen Abschnitt studiert haben. Und da kamen noch von den Geschwistern so wertvolle Gedanken, so ermutigend und stark. Und das möchte ich gerne heute in einigen Minuten mit euch teilen. Ich möchte den Text zu Beginn einmal lesen. Das ist Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht dich das an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken oder satt werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger. Und sie blieben nicht lange da. Ich möchte diesen Text einfach Stück für Stück durchgehen und einige Aspekte hervorheben. Es muss Johannes, dem Evangelisten, der fast ganz am Ende seines Lebens dieses Evangelium geschrieben hat, von großer Bedeutung gewesen sein, ausgerechnet dieses Zeichen, das ja in keinem anderen Evangelium aufgeführt wird, aufzuschreiben. Warum ausgerechnet diese Hochzeit? Es scheint mir, dass dort eine tiefe symbolische Bedeutung auch enthalten ist und die auch in Verbindung steht mit dem Abendmahl, das wir heute feiern. Da heißt es zuerst einmal, dass es am dritten Tag geschieht. Der dritte Tag, am dritten Tag, wissen wir, ist der Tag, an dem Christus auferstehen wird. Er ruht im Grab und am dritten Tage ist seine Auferstehung. Es ist eine Hochzeit und einerseits scheint mir, drückt das aus, dass Jesus Christus, der diese Hochzeitsfeier besucht hat, eine Wertschätzung der Ehe gegenüber, eine Wertschätzung Familie und Partnerschaft gegenüber hat. Ehe, die ja Gott selbst im Garten Eden geschenkt wurde, von Gott selbst geschenkt wurde. Und Jesus wertschätzt das. Aber gleichzeitig ist auch eine Hochzeit, wenn wir Hochzeit lesen im Neuen Testament, dann ist das normalerweise in einem anderen Zusammenhang. Fast immer geht es bei Hochzeit im Neuen Testament um dieses große Fest bei der Wiederkunft von Jesus. Er beschreibt seine Wiederkunft auf diese Welt mit einem Hochzeitsmahl. Er sagt, er ist der Bräutigam, der uns, die Kirche, die Braut, zu sich holt. Und er sagt sogar, als er am letzten Abendmahl mit seinen Jüngern diesen Traubensaft trinkt, er sagt sogar zu seinen Jüngern, ich werde das niemals wieder tun, bis der Tag kommt, wo ich wiederum mit euch Traubensaft oder Wein oder wie auch immer man es übersetzt, trinken werde, bei diesem großen Hochzeitsmahl. Wir haben also in gewisser Weise auch eine Brücke hier. Das ist die erste Situation im Johannesevangelium, wo dieser Traubensaft oder Wein vorkommt. Und im Abendmahl ist die letzte Situation, eine Art Klammer für das Hochzeitsmahl, die Vorbereitung. Dann heißt es hier, dass der Wein ausgeht. Und die Mutter von Jesus hat offensichtlich Vertrauen gehabt in ihren Sohn. Ich weiß nicht genau, was sie sich gedacht hat, dass er tun würde, nachdem er ja vorher noch nicht allzu viele große Zeichen getan hatte. Vermutlich hat sie sich irgendwo menschlich gedacht, dass er in der Lage wäre, vielleicht dem Problem zu begegnen. Und die Reaktion von Jesus macht deutlich, dass er nicht auf dieser menschlichen Ebene bleibt. Er bleibt nicht in dieser Beziehung zu seiner Mutter. Er sagt auch nicht Mutter, er sagt auch nicht Maria, er sagt Frau. Und das ist nicht abwertend zu verstehen in dem Kontext damals, aber es ist eine förmliche Anrede in gewisser Weise. Es ist eine Anrede, in der Christus deutlich macht, er distanziert sich hier ein Stück weit von seiner biologischen Verwandtschaft und spricht zu ihr, wie er zu allen anderen Jüngern spricht. Ich habe gelesen, es ist vielleicht der Moment, in dem seine Mutter den Wechsel zu einer Jüngerin erlebt. Das scheint mir passend. Und was wir dann sehen, ist, dass Maria, die vielleicht irgendeine Vorstellung hatte davon, was Jesus tun sollte, Vertrauen hat in ihn. Sie vertraut, sie gibt nichts vor, sie fordert nichts, sondern sie sagt einfach zu diesen Dienern, das, was er euch sagt, das tut. Ganz egal, was das ist. Ihr Vertrauen wird spürbar. Und auch das Vertrauen von diesen Dienern. Denn wie wir im Text weiter unten erfahren, ist dieses Wasser wahrscheinlich bis zu dem Moment, wo es der Speisemeister gekostet hat, tatsächlich auch Wasser gewesen. Wir haben das mal in der Sabbatschule diskutiert, ob die das sehen, oh, da ist jetzt Wein drinnen und schöpfen das raus oder Traubensaft und bringen das dann rüber. Aber ich glaube eigentlich eher, dass es tatsächlich Wasser gewesen ist, das sie geschöpft haben, weil es heißt dann unten, als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten. Das erinnert mich an diese Situation, als das Volk Israel kurz vor dem gelobten Land steht und dann müssen sie dort durch den Jordan durch. Und Gott sagt ihnen, ja, ihr geht einfach. Und in dem Moment, wo ihre Füße das Wasser berühren, teilt es sich. Also auch hier, die Diener zeigen tiefes Vertrauen in Jesus in diesem Moment. Und dann haben wir diese Beschreibung, und ich komme zum Schluss erst auf diese Verse, auf den Vers 6 vor allem zu sprechen, aber zuerst möchte ich gerne noch diese Frage mit dem Wein ganz kurz behandeln. Ich weiß, wir haben das in der Sabbat-Schulgesprächen schon diskutiert. Das ist vor allem für uns als Adventgemeinde immer auch eine große Frage. Ja, ist das jetzt alkoholischer Wein gewesen? Ist das jetzt Traubensaft gewesen? Ich möchte ganz kurz erwähnen, warum ich glaube, dass es Traubensaft ist. Wir feiern das Abendmahl auch bewusst nicht mit alkoholischem Wein, sondern mit Traubensaft. Einerseits, weil er das Brot von Jesus so wichtig war, dass es nicht vergoren ist, dass es nicht gesäuert ist, dass es sozusagen ein Symbol für den unverdorbenen Leib von Christus ist. Und bei Wein ist es genau dasselbe. Traubensaft, der nicht vergoren ist, ist rein. Aber wenn er vergärt, dann ist er eigentlich gesäuert und in gewisser Weise nicht mehr von der gleichen Qualität. Und dazu kommt noch, dass er dieser der Speisemeister, als er das kostet, er sagt, das ist der beste Wein. Normalerweise gibt man zuerst den guten Wein. Und was war der gute Wein? Was war der Wein, der damals am allerschwersten zu bekommen war? Das war der frische, der pure, der direkt gepresste Saft. Es war unglaublich schwierig in diesem heißen Klima, den auch haltbar zu haben überhaupt. Die hatten ja keine Kühlschränke. Das heißt, es ist sehr schnell passiert, dass er vergoren ist. Und was eben damals sehr üblich war, ist, dass man ihn eingedickt hat, einen Sirup daraus gemacht hat und dann diesen Sirup aufgemischt hat. Der gute Wein war also vielleicht eine kleine Menge von frischem, frisch gepresstem Traubensaft. Und der schlechtere war dann einfach aufgemischter Sirup. Oder vielleicht sogar alkoholischer Wein. Aber jedenfalls hat Jesus Christus hier den guten Wein behalten. Den puren, meiner Meinung nach, puren Traubensaft, der auf so gute Weise auch sein Opfer und seinen Tod symbolisiert. Das also nur ganz kurz zu diesem Aspekt. Es heißt dann, dass es das erste Zeichen war, das Jesus tat. Und dass in diesem Zeichen schon seine Herrlichkeit, also seine Göttlichkeit, seine göttliche Autorität und auch ein Stück weit schon ein Blick auf sein Opfer vorausgeschattet waren. Es heißt am Ende ja, seine Mutter haben an ihn geglaubt und seine Brüder haben an ihn geglaubt. Sie haben gesehen, was er getan hat. Und es hat sie nicht nur beeindruckt, sondern es hat dazu geführt, dass sie ihn mehr und mehr als Erlöser kennengelernt haben und vertraut haben. Und so möchte ich zum Schluss zu diesem Vers kommen, der vielleicht ein wenig, oder das ist zumindest mein Eindruck, in dieser Passage vielleicht am schwersten zu verstehen ist. Warum gerade 6 steinerne Wasserkrüge? Ich lese das noch einmal in den Versen 5 und 6. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen 2 oder 3 Maße. Ich bin überzeugt davon, dass kein Wort in diesem Satz von Johannes hier zufällig steht. Die Tatsache, dass es 6 Wasserkrüge waren, nicht weniger, nicht mehr. Die Tatsache, dass es Wasserkrüge waren und dass ihr Zweck war, nach der jüdischen Sitte zur Reinigung zu dienen. Die 6 steinernen Wasserkrüge haben, wie mir scheint, folgende symbolische Bedeutung. Die Zahl 6 in der Bibel, wie wir sie zum Beispiel im Schöpfungsbericht finden, aber auch an vielen anderen Stellen wie in der Offenbarung, die Zahl 6 ist eine Zahl, die eine menschliche Zahl ist. Es ist eine Zahl, die in gewisser Weise auch unvollkommen ist. Die Schöpfung wäre mit dem 6. Tag noch nicht abgeschlossen gewesen. Erst durch den 7. Tag vollendet Gott seine Schöpfung. Und alles menschliche Bewegen, alle menschlichen Versuche, irgendwo zu Gott zu finden, müssen immer scheitern. Und so können diese 6 Krüge symbolisch keinen Menschen irgendwie näher zu Gott bringen, wie oft und wie intensiv er auch versucht, sich damit zu waschen. In der Vollendung, die Jesus hier tut, er fügt zu diesen 6 noch in gewisser Weise das 7. dazu, indem er diese Verwandlung macht von Wasser zu Traubensaft, zeigt Jesus seine eigene Autorität als Schöpfer Gott. Er ist es gewesen, der diese 6 Tage die Welt geschaffen und am 7. Tag vollendet hat. Er ist es, der hier diese 6 Krüge nimmt und sie vollkommen macht und ein Wunder tut, ein Schöpfungswunder tut. Und genauso ist es bei uns auch im Abendmahl. Wenn wir ein ganz gewöhnliches Stückchen Brot zu uns nehmen, wenn wir ein kleines Stückchen ganz gewöhnlichen Traubensaft zu uns nehmen im Abendmahl, dann tut Jesus in diesem Moment, aber auch in unserem ganzen Leben, ein Schöpfungswunder. Er macht uns buchstäblich zu neuen Menschen. Von innen heraus verwandelt er uns. Er nimmt uns unsere menschliche und sündige und böse Natur und gibt uns sein Herz, seinen Geist in unser Innerstes. Das ist ein Wunder, was hier passiert, das nur der Schöpfer tun kann. Das scheint mir die Symbolik hier von dieser Zahl 6 zu sein mit den Wasserkrügen. Und das andere ist auch noch, und das haben wir auch an vielen Stellen schon besprochen, auch heute wieder in der Sabbatschule, diese Krüge sollten dazu dienen, dass die Menschen sich reinigen. Aber es war nach jüdischer Sitte, das was Jesus dann selber zum Teil auch relativiert hat ein Stück, weil er sagt, das sind noch nicht einmal Gebote in der Bibel, sondern ihr habt menschliche Gebote gemacht. Und ich glaube, was hier zum Ausdruck kommt, ist dieser Versuch von uns Menschen, mit unseren eigenen Bemühungen uns irgendwie rein zu waschen. Von unserer Schuld, von unserer Sünde. Und Jesus Christus macht ganz deutlich, das kann und wird niemals gelingen. Und es ist nur er, der dieses gewöhnliche Wasser, das uns zum Trinken dient, dieses Wasser, mit dem wir uns vielleicht waschen, dieses Wasser, das in der Taufe in diesem Becken unter mir drinnen ist. Es ist Jesus Christus, der sagt, ich mache aus diesem Wasser mein Blut. Wenn ihr euch taufen lasst, dann werdet ihr in meinen Tod hineingetauft. Und dann haben wir dieses Bild, das ja so schockierend ist, wie Patrick das auch schon immer wieder erwähnt hat, von Jesus, der sagt, ihr müsst mein Blut trinken. Oder dieses Bild in der Offenbarung, dass wir uns in das Blut eintauchen und verrückterweise, obwohl ja Blut normalerweise das ist, was man am wenigsten leicht irgendwie abwaschen kann, das färbt alles und ist fast unmöglich loszubekommen. Aber das Blut von Jesus Christus ist das Einzige, was uns wirklich reinmachen kann. Was uns wirklich voll und ganz diese Schuld und die Last und die Sünde und die Trauer und den Tod, all das abwäscht, sodass wir rein dastehen dürfen vor Gott. Und ich glaube, dass all das bereits hier in diesem ersten Zeichen, das Johannes berichtet, in symbolischer Weise wie ein Samenkorn enthalten ist. Und so möchte ich diese Gedanken, diese Hoffnung, dieses Bewusstsein in dieses Abendmahl mit euch hineinnehmen. Dass wir uns das bewusst machen, das ist nicht etwas Gewöhnliches, was hier passiert. Hier wird auf eine symbolische Weise ein Wunder erlebt. Christus, der in uns ein neues Leben erschafft. Und wir haben nichts dazu beigetragen, wir können nichts dazu beitragen. Es ist er, der dieses Wasser in Wein verwandelt hat. Amen.